Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Diese Woche, am 25. Juli 2019, ist der dänische Familientherapeut Jesper Juhl nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Pädagoge galt als einer der führenden Experten für Erziehung und Familienbeziehungen. Schon einige Jahre hat Juhl leider nicht mehr öffentlich gesprochen. Deshalb haben wir für euch eine sehr spannende Hörsaalausgabe mit ihm aus unserem Archiv gefischt. Die Aufzeichnung stammt aus dem November 2012. Da hat Jesper Juhl anlässlich der Veröffentlichung seines Buches »Wem gehören unsere Kinder?« mit dem Journalisten Christian Füller gesprochen. Die Aufnahme hatte damals der Veranstaltungsort gemacht. Sie rauscht ein bisschen. Wir bitten, die Qualität zu entschuldigen. Katja Weber hat die Sendung moderiert.
Wie organisieren wir unser Zusammenleben mit Kindern? Und wer betreut eigentlich unsere Kinder? Nachdem Familienpolitik noch unter Kanzler Gerhard Schröder als Gedöns geschmäht wurde, macht sich nach und nach die Erkenntnis breit, dass solche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für uns alle sind. Entsprechend groß ist heute das Interesse an Veröffentlichungen zu diesem Thema. Über die richtige Art, Kinder zu erziehen und zu betreuen, werden Bücher veröffentlicht, Auseinandersetzungen geführt und Leitartikel geschrieben. Das Thema ist nicht mehr länger eins nur für die Apothekenumschau oder die Brigitte. Der dänische Pädagoge Jesper Juhl verdankt unter anderem auch diesem gestiegenen Interesse den Erfolg seiner Bücher. Der 1948 geborene Juhl studierte nach bewegten Jugendjahren Geschichte und Religion und arbeitete danach als Lehrer und Sozialpädagoge. Einige Jahre arbeitete er mit alleinerziehenden Müttern in Aarhus und bildete sich daneben zum Familientherapeuten aus. 2004 gründete er ein eigenes Elternberatungszentrum, das mittlerweile Ableger in 7 Ländern hat. Jesper Juhl hat einen Sohn und ein Enkelkind. Seine zahlreichen Bücher werden auch in Deutschland oft gelesen. Viele Eltern, aber auch Erzieherinnen und Lehrer beziehen sich auf sie. Juhl geht davon aus, dass Kinder nicht erst zu sozialem Verhalten und zu Empathie erzogen werden müssen. Was sie brauchen, ist seiner Ansicht nach Kooperation und gute Vorbilder, um ihre Anlagen durch Nachahmung zu entfalten. Am 13. November 2012 stellte der Pädagoge in Berlin sein im Belz Verlag erschienenes Büchlein »Wem gehören unsere Kinder?« vor. Der Untertitel macht deutlich, dass es sich dabei um eine Streitschrift handelt. Er lautet »Dem Staat, den Eltern oder sich selbst«. Dieser Text platzte mitten in die deutsche Debatte um das Betreuungsgeld. Aber Juhl äußert sich auch zum Verhältnis zwischen Eltern und Kind und zur Qualität der deutschen Kitas und Schulen. Der Journalist Christian Füller allerdings beginnt das Gespräch, das wir jetzt gleich hören werden, mit einer Frage nach Juhls Sturm- und Drangjahren.
Jesper Juhl, irgendwie der bedeutendste Pädagoge Europas, teilweise genannt, weiß nicht genau, ob man solche Superlative noch braucht, ist sehr bekannt inzwischen. Man braucht sozusagen nie Werbung machen, es kommen ganz viele Leute. In den Biografien steht immer Barkeeper, Bauarbeiter und auf dem Schiff als Koch gewesen, später studiert. Wozu, wenn ich mal ganz kurz biografisch werden darf, sozusagen, hat das eine Bedeutung, Barkeeper und Bauarbeiter und Schiffskoch? Sozusagen, lernt man da was über Erziehung oder war das bedeutsam oder war das einfach eine Phase, um zu überlegen, was will ich eigentlich?
Nein, ich glaube, man lernt vieles, nicht über Erziehung, nur so allgemein über das Leben. Und das ist ja auch wertvoll. So, nein, es war kein Plan. Ich wollte nur weg von zu Hause, so schnell wie möglich. Und damals gab es 2 Möglichkeiten für Abitur. Das war Sprache und Latein konnte ich nicht. Und dann Mathematik, das konnte ich auch nicht. Dann musste ich zur See fahren. Und dann später Lehrer und dann auch am Uni gleichzeitig eigentlich. Ich habe eigentlich 2 Ausbildungen gleichzeitig gemacht.
So, und heute ganz viel Erziehungsberatung, genauer Familientherapie oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wir haben uns in dem Interview schon mal, habe ich mal danach gefragt, was eigentlich ein Erziehungsberater, und dann hat Jesper Juhl gesagt, nein, er ist kein Erziehungsberater. Er spricht mit den Familien über Kommunikation und wie die Beziehungen da drin sind. Wieso dieses fulminante, tolle Buch? Wie kam das zustande? Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wer es schon hat. Es ist nicht wahnsinnig dick, aber es ist wahnsinnig schwungvoll und passt in unsere Debatte hier wie die Faust aufs Auge. Also soll die Krippe die Kinder erziehen oder die Familie? Wie kam es zu dem Buch?
Es kam eigentlich durch eine Einladung von Süddeutsche Zeitung, einen kurzen Artikel zu schreiben Das habe ich gemacht und ich war nicht damit zufrieden. So, ich habe weitergeschrieben. Und dann kam plötzlich eine Einladung für ein sogenanntes Streitschrift. Und ich habe die Leute gesagt, ihr könnt das gerne haben. Wenn es sich eignet, dann okay, wenn nicht, dann auch okay. Und dann hat jemand das gelesen und sagt, da müssen wir ein kleines Buch machen. So, es ist zufällig. Es war kein Plan, es war nur, dass mit Zeitungen, wie Sie wissen, jetzt wird immer kurz. Und diese öffentlichen Debatten eignen sich ja eigentlich nicht für komplexe Fragen. Ich sehe nicht mich selber als Teil eines Streitschrifts. Also ich weiß nicht, mit wem soll ich mich streiten?
Zum Beispiel mit mir.
Ja, das wusste ich damals nicht.
Okay. Also ich mache jetzt keine Inhaltsangabe von dem Buch. Ich habe mir überlegt, man muss mit Jesper Juhl über drei Sachen reden, auch was mit dem Buch zusammenhängt. Einmal über innerfamiliäre Demokratie und dann natürlich die Frage Familie oder Krippe. Betreuungsgeld spielt da natürlich mit rein. Da wird ja gerade bei uns wirklich diskutiert. Und was sicherlich ein bisschen streitbar ist, in dem Buch gibt es eine schon spannende und wichtige Passage über Jungen. Damit will ich vielleicht anfangen, dass Jesper Juhl eine Szene beschreibt und sagt, dass es eine Umfrage gab oder eine Studie in Dänemark, wo zum ersten Mal Kinder in der Kita auch befragt wurden, Erzieher und Eltern. Wie geht es euch eigentlich in der Kita? Wie fühlt ihr euch da so? Und das Ergebnis war, warum so spannend? Weil die Erzieherinnen, unter anderem, weil sie gesagt haben, ziemlich viele Erzieherinnen, sie finden Jungen problematisch. Und zwar nur, wie sie schreiben, weil Jungen sich so benehmen in der Kita wie Jungen und mit Erzieherinnen zu tun haben, die davon ausgehen, dass sich alle so verhalten wie kleine, nette Mädchen. Wie kommen Sie zu so einer frechen Behauptung?
30 Jahre Beobachtung. Aber tatsächlich war es so, dass die Kinder haben selber gemeint, also 24% von den Jungs haben gemeint, mir geht es nicht besonders gut im Kita, 10% von den Mädchen. Und das stimmt mit, was die Erzieherinnen sagen. Die sagen, 22% von den Jungs sind Risikokinder. Das heißt, ein Viertel von unseren Kindern werden in Alter zwischen 3 und 6 ausgegrenzt und gehören irgendwie nicht dazu. Und das wird bei Leuten mit aller Respekt gemacht, die keinen Hintergrund haben.
Die keinen was haben? Keinen Hintergrund?
Keinen Hintergrund für dieses Diagnosespiel, dass er passt nicht, er funktioniert nicht. Das sollte man nicht Erzieherinnen überlassen.
Sie sprechen den Erzieherinnen die Kompetenz ab, über die Kinder zu urteilen?
Ja, ich stelle nur fest, dass hier in Deutschland, wie viele, viele andere auch sagen, ist die Ausbildung, also Erzieherinnen-Ausbildung und Pädagogausbildung nicht sehr ausgezeichnet. Und irgendwie hoffnungslos altmodisch. Es war ja immer, also es war nie, glaube ich, hat nie einen Status gehabt. Wenn man vergleicht zum Beispiel Dänemark und Deutschland, dann werden die Pädagoginnen in Dänemark werden ja doppelt, dreifach so viel bezahlt zum Beispiel als hier. Nein, das war immer schlecht. Das heißt nicht, dass es nicht gute Menschen sind, dass sie nicht ein Herz für Kinder haben und so weiter und so fort. Aber wenn es zu diese unheuerliche Definitionsmacht kommt, wo ich kann einen Stempel auf ein Kind setzen und es geht nie weg, dann mag ich mich sorgen.
So, das ist ja wirklich das Zentrum, eins der Zentren sozusagen des Buchs, auch überhaupt von Ihrem ganzen Schreiben und Denken und Sprechen über Erziehung und Familie, die Definitionsmacht. Was heißt es denn jetzt dann praktisch auch? Was bedeutet es konkret? Was könnte man denn sozusagen, was ist Ihre Forderung, was ist Ihre Idee? Wie kann man sagen, eine Kita und die Erzieherinnen gehen mit Jungs anders um? Was hieße denn das? Weil ich meine, da steckt schon auch eine Zumutung drin.
Ja, aber das ist ja genau dasselbe, wie das so sagen die Lehrer auch, wenn man irgendwas Kritisches über Schule sagen. Und das heißt, also ich weiß nicht, warum sollte Pädagogen, Familientherapeuten, Lehrer und so weiter die einzigen Fachleute sein, die man nicht kritisieren darf. Also das ist ja, verstehe ich nicht. Weil die sind nicht perfekt, sollte auch nicht perfekt sein. Aber was passiert ist, ganz einfach, ist, dass man trifft sich, ein dreijähriger Junge ist, geht es irgendwie nicht gut im Leben, sagen wir. Und das sieht man im Kindergarten und das sieht man auch zu Hause. Und dann treffen die Erzieherinnen und die Eltern sich und da fängt es an, weil die meisten Erzieherinnen wollen ja nicht anerkennen, dass wenn vier Erwachsene über ein Kind redet, dann reden die über vier verschiedene Kinder. Und das sollte ja, also das sollte ja Fundament sein, dass wir alle das wissen. So, die wollen das einfach machen und sagen, nein, so ist er nicht, so ist er. Das haben wir beobachtet. Und die Eltern, das weiß ich ja von 30 Jahren Erfahrung, die Eltern haben Angst dafür. Die glauben, also sollen wir das glauben oder sollen wir das nicht glauben? Mittlerweile haben die Kitas ja das ganze Apparat hinter sich von Experten, von Spezialisten und so weiter und so fort. Die Eltern haben nichts. Es ist sehr, sehr schnell, wenn man so weitermacht, dann gewinnen natürlich die Fachleute und das ist nicht gut. Warum? Weil die Kinder, heute heißen die ja was anderes, Entschuldigung, jetzt heißen die Kinder mit Sonderbedürfnisse. Die werden ausgegrenzt und bei irgendeiner Spezialpädagoge oder Psychologe oder Therapeut in irgendeiner Art behandelt. Und man glaubt, wenn man ein bisschen naiv ist, dann glaubt man als Mitarbeiter in einem Kita, dass, okay, jetzt geht es der Jonas besser, jetzt ist er nicht bei uns und jetzt geht es ihnen besser. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nur für 18% von den Kindern. Die anderen geht schlechter. So, wir haben Statistiken über Kinder und wie es die Kinder gehen, die sind sehr, sehr, sehr traurig und die werden trauriger und trauriger.
Sie meinen die Zahl der Kinder, die einen Stempel kriegen und sagen, du bist auffällig, du störst, du bist problematisch, du gehst woanders hin, du wirst also in Deutschland dann in der Sonderschule gesteckt lernen oder, oder in der Hauptschule.
Ja, und für die Jungs ist das ja das, was man Aggressivität nennt. So sehen Frauen das, das ist Aggressivität. Und ich kann ein Beispiel nennen, das ist noch nicht in Deutschland passiert, aber es kommt. Es kommt aus Amerika, es gibt zwei große Ketten von Kitas, 700 Kitas, 540 Kitas. Da gibt es jetzt ein Verbot, das heißt, wenn ein Kind, ein anderes Kind beißt mehr als zweimal innerhalb einem Monat, darf das Kind nicht mehr wiederkommen. Das ist ja reine Hysterie. Es hat kein professioneller Hintergrund, es hat überhaupt nicht mit Wirklichkeit zu tun. Es ist nur im Kopf von den Erziehern, dass das ist problematisch. Dann sagen die Erzieherinnen, ja, aber die anderen Eltern wollen das ja auch nicht. Und das weiß ich, weil wenn mein Kind beißt, dann werde ich hysterisch, hyperaktiv, rufe die Mutter von diesem anderen Kind an und sage, ihr Kind hat so und so und so gemacht und das muss ab. Dann geht diese Hysterie quer und durch und was macht man damit? Das ist alles so eine, ich weiß nicht, so eine Hobby von Müttern.
Von Müttern speziell?
Ja. Von Müttern speziell, ja. weil die Väter sagen, ja, also das sowas passiert. Und jetzt reden wir über, oder ich schreibe wenigstens, über Kitas und Krippen und Qualität. Und eine sehr wichtige Qualität in einer Kindereinrichtung ist einfach Quadratmeter. Wie viele Quadratmeter gibt es pro Kind? Und natürlich, es gibt kaum, glaube ich, in Deutschland oder Skandinavien, es gibt kaum ein Kita, wo es genug gibt. Es gibt normalerweise so 50% von was die Kinder eigentlich brauchen. Und da machen die Kinder natürlich dasselbe, wie Hühner, wie Schweine, wie alle möglichen anderen Tiere. Wenn man die zu wenig Platz gibt, dann werden die aggressiv, dann beißen die einander. Und dann ist es meiner Meinung nach unverschämt, die Kinder dafür Vorwürfe zu machen und diagnostizieren. und sagt, du, mein Freund, hast ein Problem. Das ist wirklich unverschämt.
Der Witz ist, in dem Text und in ganz vielen von Ihren Texten, von Ihren Büchern, sagen Sie, sprich mit ihm. Das ist schon cool. Also jedenfalls, also in dem Buch antwortet... In den Büchern antworten die Kinder immer Dinge, die ich von meinen Kindern so nie gehört habe. Blöderweise. Aber wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben. Wir können uns hinsetzen, können sagen, wir wollen einfach mehr Platz und mehr Erzieherinnen und besser Erzieherinnen. Aber natürlich interessiert mich auch diese Technik sozusagen, oder nicht Technik, aber die Art, mit diesem Kind zu sprechen. Kann man mit einem dreijährigen Kind oder vierjährigen Kind, was problematisch, als problematisch identifiziert wird, so sprechen?
Ja, ja.
Wie
ja,
geht's
ja.
dir? Warum? Was ist los? Und so?
Also, was, wenn ein Kind, weil es gibt ja Kinder, die sind so frustriert, entweder im Kita oder von zu Hause oder beide, dass die sind, es wird, also die kommen so andere Kinder und bumm, hauen die eine. Und das will natürlich niemand, dass das passiert. Was man wissen muss, ist, dass das ist ein Kind, der sich in seinem Leben nicht wohlfühlt. Er fühlt sich irgendwie wertlos und dann reagiert er, wie alle, auch Erwachsene, mit Aggressivität. Entweder Aggressivität gegen andere oder gegen sich selber. Also selbstzerstörig oder zerstörig. Das geht alle Menschen. So, was er macht, ist, er sagt eigentlich mit seiner Aggressivität, seiner Gewalt, ob man das will, hallo, mir geht es im Moment nicht gut. Könnte jemand bitte zur Besuch in meine Wirklichkeit kommen, weil ich schaffe es nicht alleine. Das heißt, die Erwachsenen müssen nur das beobachten, 1, 2, 3 Tage, und dann zu der kleinen Hannes gehen und sagt, komm Hannes, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Und dann nach 10 Minuten sagt Hannes, ich weiß, es geht dir momentan nicht gut. Kannst du mir darüber erzählen? Der Hannes guckt der Erwachsene an, entscheidet sich, kann ich diese Frau vertrauen oder kann ich sie nicht vertrauen? Manche kann man nicht vertrauen, weil die stellen nur Fragen und dann antwortet man und dann wird meine Antwort gegen mir verwendet. Und das, sowas schnappen Kinder blitzschnell, wenn das passiert. Andere kann man gut vertrauen und dann sagt man ja, nein. Es ist nicht so viel, aber dieses Gespräch ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass das, was ich hier beschreibe, passiert. Und dann ist 80% von diesen aggressiven Kindern nicht mehr aggressiv am nächsten Tag. Weil die haben jetzt erlebt, es gibt jemanden. Ich bin nicht alleine. Wenn es sehr ernsthaft ist, kann man natürlich auch mit Eltern und so weiter reden. Es ist einfach. Problem ist, dass die Erzieherinnen überall in Europa im Moment oder die letzten 15 Jahre eigentlich, haben das ist eine Mischung von Ideologie und Moral aufgebaut. Und es basiert sich auf eine Logik, das falsch ist. Und das heißt, wir wollen keinen Krieg, Gewalt führt zu Krieg, also wollen wir keine Gewalt. Aggressivität führt zu Gewalt, also wollen wir keine Aggressivität. Und das ist falsch, weil Gewalt führt nicht zu Krieg. Politik führt zu Krieg. Gewalt ist ein Teil. Das ist richtig. Aggressivität ist ja nicht, in kleine Kinder, ist ja nicht kalt. Es gibt Kinder. Mehr und mehr seit Jahrhundertwechsels. Es gibt wohl in einer Kita mit 30 gibt es wohl 1, 2 pro Jahr. Die kommen vom Elternhäuser und haben ihr Empathie nicht entwickeln können. Dafür gibt es sehr gute Erklärungen, das machen wir jetzt nicht. Dann sagt man, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht unempathische Kinder haben. Als ob man nicht weiß, dass mit unempathischen Kindern muss man sehr empathisch umgehen. Weil nur das hilft. Und das ist diese Ausgrenzung, das ist diese Definitionsmacht, worüber ich rede. Dass es ist nicht fachlich gegründet, es ist in die Persönlichkeit, in die persönliche, private Haltungen von die Erzieherinnen findet man diese. Das wollen wir nicht hier. Hier im Kita schlagen wir nicht einander, sagen die. Und jedes Kind weiß, dass das stinkt. Das ist überhaupt nicht wahr. Und das ist unheimlich billig, also sowas zu sagen. Es gibt auch Mütter, machen sich auch irgendwie hysterisch darüber. Und mein Zweijähriger hat mir heute auf den Bein gehaut. So richtig gehaut. Und was mache ich damit? Ich sage, das weiß ich nicht. Was meinen Sie darüber? Ja, das will ich nicht. Okay, sagt das Kind das. Das will ich nicht. Hör auf. Ja, aber das ist doch furchtbar. Also wir wollen ja keine Gewalt. Wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Ich will es nicht. Okay, sagt das Kind Bescheid. Aber dann kommen die modernen Mütter ja und sagen, hör mal, Sätzchen, das mag Mutti nicht. Und das mag ja jeder aggressiv. Nicht nur Kinder.
Sie sollten unbedingt morgen oder so da am Prenzlauer Berg Kaffee trinken gehen.
Mach ich. Ich möchte gerne sagen, es ist ja erlaubt, diese Haltung zu haben, also diese moralische Haltung zu haben. Das ist ja okay. Nur wenn ein Kind wirklich in Schwierigkeiten ist, innerhalb seiner Familie, mit Freunden, im Kita und so weiter, da muss man so ein Kind und seine Eltern die Wahrheit sagen und sagt, hör mal, ich wollte eigentlich gerne mit euch darüber reden, aber ich bin nicht qualifiziert, weil ich bin dagegen. Sie sollten mit einer von meinen Kolleginnen reden, die haben ein bisschen mehr Überblick als ich. Das war doch das Wenigste. Hör mal, es entscheidet ja das ganze Zukunft von einem Kind.
Mich interessieren zwei Sachen, ich muss jetzt beide sagen, damit ich es nicht vergesse. Das eine ist, es bedeutet ja, was Sie sagen, dass wir unsere Kitas eigentlich zu Frühwarnsystemen sozusagen oder als Frühwarnsysteme anschauen müssen. Ja. Weil wir dort nämlich erkennen, also nicht, ob jemand problematisch ist, sondern sozusagen, wo irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wir müssen damit analytisch umgehen und dann eigentlich sozusagen den Ball ja weitergeben. Eine Erzieherin kann das unter Umständen oder ein Erzieher ja gar nicht bewältigen, die Frage, sondern eben zurückspielen in die Familie, fragen, was ist bei euch los und so. Also Frühwarnsystem, Kita.
Ja, also konnte ich entscheiden, da wollte ich sagen, kein Kind darf ausgegrenzt werden. Jeder Kita muss die Kinder haben und mit den Kindern umgehen, die diese Kita haben. Es gibt keine Therapie, es gibt kein Nix. Es gibt nur die Menschen, die irgendeinen gemeinsamen Arbeitsplatz haben und die müssen das lösen miteinander. Hm.
Darf ich einen Moment noch mal ganz praktisch werden? Was ist sozusagen, ich weiß, es klingt furchtbar, weil man immer sagt, jetzt will er diese Methode wissen, aber was Sie sagen ja, die Definitionsmacht, wenn man die abgeben will oder wenn man damit anders umgehen will, muss man eine grundsätzlich andere Haltung einnehmen. Ich denke jetzt gerade an, das ist jetzt keine Kita, sondern an eine Schule von einem Freund von mir, wo ein Junge ist, der hat auch Kraft und auch Freude, der ist auch toll, aber der ist auch sehr gewalttätig. Also der zieht die anderen ab, der nimmt die in den Schwitzkasten und so und die Schule kann mit dem gar nicht umgehen. So, also was ist der erste Schritt? Ich meine, danach muss ja ein ganzer Instrumentenkasten aufgebaut werden, da müssen Profis ran, da muss eine Sozialstation her, die sich mit dem befasst, da muss jemand nach Hause gehen.
Überhaupt nicht.
Nein?
Überhaupt nicht. Also,
sondern?
Also Sie sagen es ja sehr, sehr leise. Die Schule kann nicht über mit den Schulen können ja mit keinem Menschen umgehen. Aber nein, hör auf. Aber Lehrer, also wenn so ein junger Mann so ein kleiner Terrorist innerhalb seiner Klasse und so weiter ist, dann das passiert nur, wenn es keine adäquate Führung gibt. Und das muss vom Lehrer kommen. Die Schulen haben ja genau die Kinder, die sie haben. Und die können ja natürlich ihre Lieferanten kritisieren und sagen, wir wollen was anderes, wir wollen andere Kinder haben. Wir wollen überhaupt nicht diese Kinder. Aber das ist das, also Schule, ich will nicht viel, am liebsten nicht viel über
ja.
Schule reden.
Ja, ich weiß schon.
Aber unsere Schule ist ja der einzige System im ganzen Staat im Moment, der erfolgreich ist, mit überhaupt keine Verantwortung zu nehmen. Die machen immer, die sagen, es funktioniert nicht für uns, wir können mit diesen Kindern nicht umgehen, es geht so und so und so, die Kinder sind schuldig, die Eltern sind schuldig, die Politiker sind schuldig. Ich habe keinen Schulleiter oder sowas gehört, der sagt, wir sind aber verantwortlich.
Lass uns trotzdem nochmal zu Kita und Krippen zurückkommen. Ich habe heute nochmal ein bisschen gelesen über den Krippenausbau, der in Deutschland ja jetzt stagniert, stockt, weil nicht 130.000 Plätze ist die neueste Zahl, sondern 220.000 Plätze fehlen. Die ganze Nation, 16 Minister aus den Ländern und Frau, nicht mehr von der Leyen, sondern jetzt Frau Schröder, kämpfen um den Kita-Ausbau. Ist doch super. Lauter Frühwarnstationen.
Ja, aber ich liebe und ich hasse diesen Ausdruck, weil wir reden ja über Kinder, als wären die unsere Feinde. Also wir müssen so eine Frühwarn, das ist wie im Zweiten Weltkrieg. Also wir haben so Frühwarnstationen auf Sylt, sodass dann wissen wir, wenn die Engländer kommen.
Oder die Dänen.
Ja,
aber sagen Sie mir ein anderes Wort. Was ist die Kita sozusagen? Ist es das Lackmuspapierchen für die Gesellschaft? Was soll die Kita werden?
Das Kita sollte vor allem die Kinder Fürsorge, Sicherheit, Anregung bieten. Das ist genau dasselbe wie ein Eltern, also wie Eltern, wenn die Kinder so zu Hause bleiben. Es ist nicht anders. Aber jetzt kommen ja unsere europäischen Politiker und wollten unsere Kinder wieder industrialisieren und sagen, jetzt hat dieses kleine Buchlein ja, wir gehören eigentlich zu unseren Kindern. Man kann ja heute wieder fragen, in Dänemark, Deutschland, überall kann man fragen, wie ist es eigentlich? Also ist es Arbeitsmarkt für uns oder sind wir für das Arbeitsmarkt? Und wenn die Politiker ihr Wille bekommen, dann sind alle Kinder für das Arbeitsmarkt. Und die müssen sich so und so bilden und so nicht bilden. Und die dürfen keine, in Dänemark dürfen die jetzt nach Abitur kein Freijahr nehmen, weil das ist nicht effektiv, haben die am Schreibtisch herausgefunden. Das ist nicht effektiv. Tatsache ist, dass Tausende von 7, 18, 19-Jährigen haben so viel gelernt. Die haben in die Welt rumgereist, die haben als Freiwillige in Afrika gearbeitet und so weiter und kommt zu ihr Studium als Rechtsanwälte und Ärzte und Politologen und so weiter mit viel Erfahrung und viel Weisheit. Und was wollen unsere Politiker? Die wollen Politologen haben, die nur Schulen kennen von ihnen. Also das ist ja blöd. Das ist einfach nicht. Wenn es durchgedacht ist, dann habe ich wirklich Angst.
Sie wollen, dass Sie auch ein bisschen auf dem Schiff fahren und hinter dem Bartresen stehen?
Ja.
Okay.
Natürlich.
Aber ich meine, das hört sich natürlich gut an, aber es muss man einfach mal sagen, die Kehrseite dessen ist, oder die Realität ist einfach so, dass es verschiedene Städte in Deutschland gibt, da kriegt man keinen Krippenplatz. Also ich meine, das war jetzt nicht nur eine Industrialisierungsidee, zu sagen, wir wollen Familien die Möglichkeit geben, also Plätze in Krippen zu haben für ihre Kinder, die gut sind. Und deswegen wurde der Rechtsanspruch formuliert. Und deswegen werden die Krippen ausgebaut. Also eine Freundin von mir in Köln, die hat mir erzählt, dass das Jahre gedauert hat. Also man muss das Kind quasi, bevor man das Kind zeugt, muss man einen Krippenplatz beantragen in Köln.
Ja.
Das ist schon viel Planung. Also ich sage es mal, ich glaube, wir brauchen die Krippenplätze auch wirklich.
Mhm. Ja, keine Frage. Das ist ganz sicher. Weil das wollen unsere Unternehmen, das wollen die Frauen. So geht es. Also es ist wirklich wie der amerikanische Komiker Groucho Marx wurde gefragt, was halten Sie eigentlich über Sex, Herr Marx? Und er sagt, ich glaube, I think it has come to stay. und es ist dasselbe mit Krippen, natürlich. Das haben wir. Genauso sicher als in 20 Jahren haben wir überall in Europa Ganztagsschulen. Es gibt keinen Zweifel. Weil das wollen die Politiker, das wollen wir. Wir wollen diese Reservaten für Kinder haben, die effektiv sind und die müssen nicht immer so umziehen und so weiter. Morgens um 7.30 Uhr, doing, 18.30 Uhr zu Hause. Und das geht, das ist effektiv, das lasse ich administrieren. Und die Eltern machen mit, froh, viele. Und was soll ich sagen? Also ich kann nicht im aller Ernst sagen, das ist schlecht. Niemand hat das probiert. Wir wissen nicht, wie das ist. Es kommt ja darauf an, was passiert in die Ganztagsschulen. Wir haben jetzt 10 Jahre ein Experiment gemacht in Dänemark mit 20 Ganztagsschulen. Und wie erwartet, lernen die Kinder nicht mehr, mit mehr Stunden. Nur 10 von diesen geht es ein bisschen besser, die anderen überhaupt nicht.
So jetzt,
ja, so jetzt kommen die Kinder, die Politiker langsam zu dem richtigen Schlusserfolg. Aha, es kommt nicht auf Quantität an, sondern Qualität. Und deswegen habe ich dieses kleine Ding hier geschrieben, um Qualität zu beschreiben.
Ich glaube, wir sind schon fast mit der ersten Hälfte durch. Aber jetzt sagen Sie doch mal erstens, zweitens, drittens, was ist eine qualitativ hochwertige Kita?
Also jetzt zum Krippen zurück. Das heißt, nie mehr als 4 Kinder pro Erwachsene. Das ist durchprobiert, das ist durchgeforscht. Darüber wissen wir alles, was wir brauchen.
Das ist Nummer 1.
Das ist Nummer 1. Und dann müssen die Fachleute lernen, eine ganz neue Art und Weise, wie man mit Eltern kooperieren. Also man muss wirklich einsehen, dass wenn ein Kind, ich kenne das nicht hier, in Dänemark ist es ja so, dass Kinder verbringen 26.000 Stunden ihrer Kindheit, also ab 1 bis 15, in pädagogische Zwangseinrichtungen. Also das heißt nicht, dass es mit Zwang geht, aber die können ja nicht wählen, also die müssen hingehen.
Schulpflicht, ja?
Ja, Schulpflicht und Kita-Pflicht und so weiter, also nicht vom Staat, sondern unser Leben als Eltern ist so, du musst hingehen. Die können überhaupt nicht wählen, also die können keine, also andere Kinder nicht wählen, die können die Erwachsenen nicht wählen und es ist noch schlimmer, die Schulen natürlich, aber das heißt, das ist eine sehr, sehr, also das ist ein Arbeitsleben, das sehr, sehr, sehr früh anfängt. Und es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend für ein Kind, sich zu irgendeiner Kita oder Krippe anzupassen. Und das sieht man nicht, wenn man in einem Krippe hingeht. Also oft sieht man das nicht. Man sieht es in Kitas nicht, weil die sind froh, die lachen, die spielen, die machen Spaß. Es geht wunderbar. Bis so 4:30, 5 Uhr nachmittags. Und dann kracht's. Und weil es war mir zu viel. Das heißt, wir sind jetzt Fachleute und Eltern erziehen Kinder gemeinsam. Fachleute können nie mehr sagen, wir sollen doch die Kinder nicht erziehen, das sollen doch die Eltern machen. Also eins, das ist doof, weil jeder Erwachsene, der innerhalb 3 Meter von einem Kind ist, erzieht ja durch sein Verhalten. Aber natürlich muss man erziehen. Wenn unser Gesetz auch so ist, dass die Politiker, die Wähler, Wählerinnen haben sich dafür entschieden, so muss es auch sein mit unseren Kindern. Das heißt, wir teilen die ganze Verantwortung, Fachleute und Eltern. Und wenn nicht, dann geht es wirklich schief.
Es gibt eine ziemlich geniale Methode hier jetzt in Deutschland, um sozusagen zwischen Kita und Familie wählen zu können. Aha. Die Koalition bezahlt Betreuungsgeld. Also die Koalition beschließt, dass ab 2013, irgendwann ist noch nicht klar, die einigen sich dann nicht, aber ab 2013 irgendwann kriegt derjenige, der Vater, die Mutter, Geld dafür, dass sie ihr Kind nicht in die Krippe schicken.
Ja.
Das ist doch toll, oder?
Ja.
Nach Ihrer Theorie.
Nee, also es ist nur politisch ganz schlau, aber nee, toll weiß ich nicht. Also es ist ja toll, dass ich glaube, es ist toll, dass Eltern hier dürfen noch wählen und sagen, was man, wenn man heute Vater und Mutter in Schweden ist zum Beispiel und seine Umgebung sagt, wir wollen selber unsere Kinder erziehen, bis die 5, 6 Jahre alt sind, dann wird man gemobbt und ausgegrenzt und dann ist man furchtbar.
In Schweden?
Ja. Und dasselbe in Norwegen, ein bisschen anders, Dänemark nicht so, aber wir sind ja so mehr anarchistisch in Dänemark. Wir gehen nicht so viel über Konsensus, aber oder unser Konsens wird nie so religiös als in Schweden. Ich halte es für wunderbar, dass deutsche Eltern wählen dürfen und können. Dänische Eltern haben lange, lange nachgefragt und gesagt, es sollte eigentlich möglich sein, dass wenn wir entschieden, wir wollen ein extra Jahr, ich will als Mutter ein extra Jahr zu Hause bleiben oder 2 Jahre mehr, dann sollte ich eigentlich auch ein bisschen Geld dafür haben. Weil man spart ja einen Platz im. So war das so. Ich kann mich nicht darüber aufregen. Ich weiß, es heißt, glaube ich, was heißt das, Herdprämie? Also, das ist so eine Konspirationstheorie. Also jetzt sitzen die Männer im
Bundestag
und sagen, jetzt müssen wir aber was machen, sodass die Frauen sich nicht immer ausbilden und arbeiten wollen. Das geht nicht.
Also ich würde gerne, dass jetzt noch getwittert wird, Jesper Juhl ist für das Betreuungsgeld. Dann machen wir eine Pause und danach stellen Sie alle Ihre Fragen und Sie können auch beim Betreuungsgeld, bei der Herdprämie richtig kämpfen. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Okay.
Okay. In der Pause raucht Herr Juhl und er spricht nicht. Bis gleich, danke.
Nach der Raucherpause konnte das Publikum seine Fragen an den Pädagogen und Familientherapeuten richten. Nach skandinavisch-demokratischer Art konnten die Redner selbst entscheiden, ob sie ihre Fragen aus dem Zuschauersaal herausstellen oder sich zu Juhl und Füller auf die Bühne setzen wollten. Aus dieser Fragerunde hören wir jetzt einen Auszug.
Mein Name ist Nikolai. Ich arbeite selbst mit Kindern im Bereich Pädagogik und Familie. Und außerdem bin ich bei den Piraten tätig und da geht es um die Umwandlung der Schulpflicht in eine Bildungspflicht, sodass auch hier in Deutschland möglich ist, dass Kinder sich jenseits von Schule bilden können. Wie das ja in Dänemark auch schon der Fall ist, sodass Kinder sich von zu Hause bilden können oder auch ohne, dass sie von irgendjemand gebildet werden, ihren eigenen Bildungsweg entscheiden wollen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Juhl, wie Sie dazu stehen, dass in Deutschland eben dieser Bildungszwang noch ist und was Sie meinen, inwieweit das die Gesundheit der Kinder gefährdet. Und es gibt ja jetzt auch schon Überlegungen, dass sogar die Kita-Pflicht oder Krippenpflicht und so weiter eingeführt werden soll. Wie stehen Sie dazu, dass in Deutschland diese Angst, würde ich mal sagen, vor dem freien Kind da ist?
Also ich glaube, das ist ja richtig, dass in Dänemark ist das ein bisschen anders. Wir haben Bildungspflicht, aber nicht Schulpflicht. Das heißt nicht, dass wir 5000 Kinder haben, die nicht in die Schule gehen. Es gibt sehr, sehr wenige. Aber ich muss auch sagen, ein bisschen diplomatisch, dass die meisten von unseren Schulen sind auch ganz, ganz anders als die meisten von den deutschen Schulen. Für mich ist ein Riesendilemma, weil Schule ist ja grundsätzlich nicht darauf gebaut, also oder auf ein besonderes Wissen oder Erkenntnis über Kinder gebaut. Das ist nur über Lernen, das kam später, aber so das ist ja ein Riesendilemma. Eine Schule beschäftigt sich jeden Tag mit Kindern, wissen aber sehr wenig über Kinder. Das geht nicht besonders gut, kann man ruhig feststellen. Ich glaube, es gehört zu einer anständigen demokratischen Gesellschaft, dass es Bildungsrecht gibt für Kinder und nicht Pflicht. Diese Pflicht war ja eigentlich nicht für Kinder gemeint, also für Eltern gemeint, damals. Also wir wollen die Eltern zwingen, ihr Kind in die Schule zu schicken und nicht zu Hause zu arbeiten. Das ist wohl kaum ein Thema mehr. Eins weiß ich. Dass es wollte eine ganz, ganz andere Beziehung zwischen Schüler und Lehrer geben, wenn es Schulrecht gab. Also nur so ein kleines Beispiel. Hier in Deutschland ist es ja noch so, dass das Hausaufgaben sind ja irgendwie sehr wichtig und es zerstört ja jeden Nachmittag viele Familien. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viel internationale Forschung, der sagt, dass das Hausaufgaben hilft nicht beim Lernen. Dann haben manche Schulen in Dänemark gesagt, okay, dann wollen wir das nicht haben. Dann sagen natürlich andere, ja, müssen wir haben. Und da haben die das richtige Antwort gefunden, sagen, okay, machen wir es freiwillig. Dann haben natürlich die Konservativen gesagt, dann macht ja kein Kind Hausaufgaben. Tatsache ist, 65% von den Kindern machen Hausaufgaben, wenn es freiwillig ist. Aber das ist schwierig für Kinder und natürlich auch für manche Eltern, ist diese grundlegende Missvertrauen Kinder gegenüber. Wahrscheinlich auch irgendeine, wie Sie sagen, irgendeine Art von Angst. Das ist ja alt in unserer Gesellschaft, dass man, seit Modernismus sozusagen, dass Bürger oder Mitbürger, wenn die anständig arbeiten sollten und so weiter, dann muss man schlecht mit denen umgehen. Also man darf die Mitarbeiterinnen nicht gut behandeln, weil da arbeiten die nicht. So ist es auch mit Schülern. In die großen Unternehmen wird es jetzt langsam klar, dass das war nicht wahr. Man kann eigentlich seine Mitarbeiterinnen gut behandeln und die arbeiten trotzdem.
Sie müssen nicht nur eine fragen. Wir reden da gerne über das Thema Schulpflicht. Ich würde auch noch was einbringen. Also das ist jetzt nicht so gedacht, dass Sie gleich wieder gehen müssen. Aber wenn natürlich noch jemand käme, bitte.
Ja. Nochmal zu dem Thema Eltern, dass die Eltern das sind, die das eventuell denken, dass das richtig ist, dass das Kind in die Schule zu gehen hat, weil es sonst nicht lesen und schreiben lernt und so weiter. Es sind ja im Grunde auch nicht die Eltern, bin ich der Meinung, sondern so wie sie geprägt sind, so wie sie informiert sind oder nicht informiert sind. Und ich schaue Sie deswegen an, weil ich der Meinung bin, dass in Deutschland die Presse in Bezug auf Bildung und Bildungsfreiheit noch sehr wenig informiert über das, was im Ausland Fakt ist.
Über Homeschooling meinen Sie?
Das ist ein sehr belegtes Wort.
Das wollen Sie nicht so gerne hören, ne?
Doch, wir können das gerne nehmen. Ich würde es Lernen von zu Hause nennen. Auch da ist die Presse meistens. Wenn Sie im Ausland Homeschooling hören, dann ist das nicht so belegt. Ich bin oft in den USA, habe da eine Zeit lang gelebt, habe mit Homeschool-Kindern gelebt, gearbeitet mit Freilernern und so weiter. Ich kenne die ganze Szene. Hier ist es so, wenn Homeschooling erwähnt wird, dann kommt gleich diese christlich extreme und bildungsferne Kinder, wo die Familien, wo die Kinder verwahrlosen und solche Dinge werden dann gleich aufs Tablett gebracht, was im Ausland auch mal vorkommt, aber bei weitem nicht so primär ist, wie es hier hochgekocht wird. Ich bedauere, dass die deutsche Presse so wenig darüber berichtet, wie im Ausland Kinder sich bilden, auch jenseits von Schule, und dass das funktioniert.
Das stimmt, aber dummerweise bin ich jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern ich würde schon gerne zurückfragen, Herr Juhl, wenn Sie sagen, Schulpflicht und Kita-Pflicht, in Anführungsstrichen sozusagen eine religiös erzeugte, quasi religiös durch eine Atmosphäre, wo man sagt, wir müssen möglichst früh und viel betreuen. Was ist denn die Situation in Dänemark sozusagen? Wie viel, also sagen, kann man das empirisch sagen, wer schickt seine Kinder nicht in die Schule, wer behält seine Kinder zu Hause? Weil, und das ist eine kurze Antwort, empirisch bei uns ist es einfach so, dass bei Homeschooling einfach, das sind sehr oft militante Personen, die sehr seltsame Erziehungskonzepte haben und auch Ideologien.
Also ich glaube, in Dänemark ist es keine Frage. Also ich weiß, vielleicht haben wir 5 Kinder oder sowas, die Homeschooling mitmachen. Und das ist, und dann kommt ein paar oder 5, wo die Eltern sich entscheiden, jetzt nehmen wir unser Segelboot und gehen einmal Welt rum. Und dann dürfen wir in dieser Reise selber machen. Aber es gibt es nicht, weil es gibt nicht diesen riesengroßen Widerstand gegen die Volksschule, wie es hier gibt. Und mit voller Recht, muss ich sagen, dass es so ist. Ich meine wirklich, dass diese Kita-Pflicht kommt ja. Das ist ja sehr schlau von den europäischen Politikern, weil es kommt ja durch eine Hintertür sozusagen. Und es ist für die Zweisprachigen gemeint, also für die Immigranten gemeint. Also dass eine moderne Gesellschaft erwachsene Menschen sagen können, dass euer Kind muss ab 1 in einer Krippe, ist ja Wahnsinn.
Mir ist ja so ein bisschen Grummeln in der Pause entgegengekommen, auch an diesem Punkt sozusagen. Ich würde schon cool finden, wenn jetzt von den Grummlern jemand sagt, dass, also das hier formuliert einfach.
Ja, ich möchte gerne dazu sagen, dass ich sage ja auch, dass es gibt immer 8-9% von Kindern, die gehen es viel, viel besser in die Einrichtungen als zu Hause. So, es ist nicht so einfach.
Okay. Schön, dass Sie da sind. Ich würde jetzt, weil jetzt sozusagen, wir nehmen jetzt mal zwei schnelle Fragen vielleicht dazwischen.
Ich heiße Lucian Boczynska, bin vierfacher Familienvater und Therapeut. Ich habe eine kurze, sachliche Frage. Was ist Ihre Meinung zur Waldorfpädagogik, Waldorfschulen und Waldorfkitas in Ergänzung oder im Gegensatz zu deutschen Staatsschulen?
Also ich glaube, wiederhin, also in unserer modernen Gesellschaften müssen wir verschiedene Schulen haben. Ich bin froh, dass Waldorfschulen ein Teil von das ist, Montessori-Schulen und so weiter. Schulen, die sich auf eine pädagogische oder irgendeine andere Ideologie baut, sind auch immer so ein bisschen nicht mein Geschmack. Aber ich glaube, sie müssen da sein. Also ich meine eigentlich, dass jeder Volksschule, und dafür habe ich lange in Dänemark argumentiert und es passiert vielleicht jetzt, ich weiß es nicht, aber man sollte eigentlich auf jeder Schule sich entscheiden und sagen, was ist unser Profil? Woran, was wollen wir? Woran glauben wir? Es gibt Lehrplan, es gibt alles Mögliche vom Staat. Aber was wollen wir mit den Eltern und Kindern gemeinsam? Also wenn ich so ein bisschen zynisch sein darf, dann möchte ich sagen, dass ich habe sehr, sehr wunderschöne Waldorfschulen, Montessori-Schulen und deutsche Volksschulen besucht. Ich habe auch in alle drei Kategorien ganz furchtbare Schulen besucht. So ob es Waldorf oder Montessori oder was es steht, ist keine Garantie.
Wollen Sie auch einfach noch sozusagen die Quickie-Frage stellen vom Standmikrofon?
Ja, ich habe keine Quickie-Frage, sondern will die Diskussion ein bisschen anheizen. Ne? Mir kommt das hier ein bisschen komisch vor. Ne? Plötzlich wird hier diskutiert über Betreuungsgeld oder nicht, als ging es hier nur um deutsche politische Fragestellung und ganz schnell sind wir bei Homeschooling und freien Entscheidungen. Da möchte ich eigentlich jetzt nicht wirklich eine Frage stellen, sondern so ein bisschen die Richtung verändern. Oh. Ne? Weil ich habe einiges gelesen, zum Beispiel vom Gehorsam zur Verantwortung, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich einfach lobend erwähnen. Und da geht es natürlich weniger darum, sind das jetzt die Eltern oder sind es die Erzieher, sondern es geht mehr darum, die Qualität zu erhöhen. Und da würde ich eigentlich gerne mehr die Diskussion hinlenken. Was bedeutet das, wenn wir die Qualität erhöhen? Für uns Eltern, für Erzieher, für all die Profis unterwegs, wir sind ja auch Profis als Eltern, wir sind Profis in unserem Beruf, es geht in Unternehmen, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, in die gleiche Richtung. Und da würde ich ein bisschen mehr gerne Futter haben heute, ne, von Jesper Juhl. Wo geht das eigentlich hin? Was bedeutet Qualität?
Es gibt in Schulen, es gibt auch im Kitas, also bei Erzieher und Pädagogen, es gibt, ich nenne das vier Säulen und die werden immer versäumt und die werden wichtiger und wichtiger. Eins ist, wie kann ich das, ich rede jetzt über das Handwerk als Pädagoge, wie kann ich sinnvolle Dialogen mit Einzelkindern haben, mit Gruppen von Kindern haben, mit Eltern haben und was ist eigentlich Führung? Das fehlt total in die jetzige Ausbildung und ich glaube, jeder weiß, das braucht man vor allem. Natürlich auch, wie macht man am besten Mathe in siebte Klasse, wie macht man am besten Drama mit Kindergarten und so weiter. Das gehört natürlich dazu. Aber diese zwischenmenschliche Fähigkeiten fehlt komplett. Und da ist jeder sich selber überlassen und das ist einfach nicht gut genug.
Mein Name ist Leonie und ich wohne in Toronto, komme aber ursprünglich aus Berlin. Ich wollte auch so ähnlich fragen, wie stellen Sie sich denn eine gute Erzieherausbildung oder Bildung vor?
Also eins gehört natürlich dazu, dass man diese alte, altmodische auch Entwicklungspsychologie wegwirft, eine neue integriert, dass man ganz, ganz viel mit Erzieherinnen und Erziehern darüber nicht nur reden, aber auch arbeiten, sodass die Menschen, wenn die in ein Kita angestellt wird, viel, viel mehr über sich selber wissen. Wem bin ich eigentlich? Also was bin ich für ein Mensch? Es ist ja nicht Akademia, es ist ein Handwerk, es ist, wenn es gut ist, ein Kunsthandwerk vielleicht. Aber das ist es. Und, Und da wird es versäumt und man kommt sehr, sehr weit in diesem Kita-Welt mit Haltungen. Aber Haltungen sind ja billig. Jeder hat Haltungen, das ist einfach. Aber dieser Professionalismus, der sagt, es ist nicht unsere Arbeit, Kinder zu problematisieren. Unsere Arbeit ist, Kinder zu inkludieren. Verhaltensauffällige oder, das kann man ja kaum über einen Dreijährigen sagen, oder Behinderte oder was weiß ich. Das ist, glaube ich, unsere Arbeit. So muss es sein, weil sonst lernen unsere Kinder, auch die, die tatsächlich funktionieren, die lernen ja vom Anfang an, im Gesellschaft ist es so, es gibt nur Raum für ungefähr 40% von uns. Die anderen müssen irgendwie draußen sein oder behandelt werden oder isoliert werden. Und ich glaube, ich hoffe, dass das wollen wir eigentlich nicht. Wir haben es nur nicht nachgedacht. Wir haben, es ist gekommen mit dieser Expertgesellschaft, dass es gibt Experten für alles. Die müssen wir auch beschäftigen, so, und die müssen sich selber beschäftigen. Und das heißt, und ich meine es überhaupt nicht ironisch, es ist logisch, dass es so sein muss. Aber das heißt, es gibt mehr und mehr Fachleute, die weniger und weniger wissen über das Ganze. Also zum Beispiel, was ganz einfach ist oder sein sollte, Eltern kommen zu Erziehern und Pädagogen. Die haben normalerweise sehr viel Respekt für Erzieher und Pädagogen. Das heißt, ich habe jetzt als Vater Probleme zu Hause. Ich frage die Erzieherinnen im Kita, was kann ich machen? Die meisten Erzieherinnen und Pädagogen geben Eltern Ratschläge, die für Einrichtungen geeignet sind, aber überhaupt nicht für Familien. Weil die wissen nicht über Familien. Die wissen nur über Einrichtungen. Die wissen nicht über Erziehung. Die wissen nur über Pädagogik. Und ja, ich konnte weitergehen. Ganzer Abend.
Ja, vielleicht nochmal die Bildungsfrage. Ne? Viele Einrichtungen bei uns sind ja sehr bildungsorientiert. Ne? Also der kognitive Input in die Kinder sehr früh schon angesetzt. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn Kitas sich hier eher als Bildungseinrichtung verstehen, wir hier in Berlin ganz besonders mit dem Berliner Bildungsprogramm konfrontiert sind, möglichst früh PISA-gerechte Kinder zu erzeugen. Ist ja die Frage, was fehlt da eigentlich? Also ich habe inzwischen manchmal Angst bei den Kitas, dass da fast zu viel Bildung reingestopft wird. Wenn ich die Erzieher erlebe, dann kommt mir das alles viel zu viel vor. Ich würde da gerne weniger von haben.
Ja, ich auch. Was man ignoriert, ist, dass Kinder besonders, also Kinder bis Schulalter, lernen ja wie Wissenschaftler, also wie Forscher. Das ist, wie man in Englisch sagt, das ist experiential learning. Man muss experimentieren, man muss Theorien machen, man muss sich versuchen, man muss Fehler machen und so weiter und so fort. Und dann kommt Bildung plötzlich. Es sorgt eigentlich dafür, ich weiß nicht, wer das entscheiden hat, das muss ich sagen, aber es sorgt dafür, dass dieses PISA-Ziel, will man nie erreichen in dieser Art und Weise. Weil die Kinder werden doofer und doofer, weil die müssen durch Belernung und so weiter lernen. Aber leider sind die auch, ja die Pädagogen und so weiter, sind ja sehr gehorsam. Das ganze Bürokratie mehr treu als die Kinder und Eltern. Und das ist furchtbar, weil von Bürokratie kommt nicht Kreatives. Und das brauchen wir.
Jesper Juhl, offenbar kein Freund der PISA-Studien, kein Freund der deutschen Ausbildungswege für Erzieher und Lehrer und folglich auch kein Fan der deutschen Kitas und Schulen. 5 Sätzen würde das in Noten ausgedrückt für das deutsche Bildungssystem bedeuten.
Ihr hörtet eine Wiederholung einer Hörsaalausgabe vom 21. Februar 2013 anlässlich des Todes des bekannten Familientherapeuten Jesper Juhl.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.